Ja, und später, wenn du Sachen nicht machst, wirst du immer dran denken, hätte ich es doch mal
was lieber wäre
gemacht.
Wenn?
Was ja. wäre wenn? Das ist, finde ich, da sind wir sehr ähnlich. Das ist für mich eines der schlimmsten Sachen.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass Angst nie ein guter Begleiter ist. Egal, gewissen Respekt vor manchen Sachen sollte man haben, okay, aber Angst ist nie ein guter Begleiter.
Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen, und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, herzlich willkommen heute beim Handwerksschmiede Real Talk wieder am Freitag. Und heute habe ich einen Gast, den habe ich tatsächlich bei LinkedIn gefunden und habe dann Dominik gesagt, meinem Social Media Manager, hör mal, schreib den Christian mal an. Ich glaube, das kann ganz cool werden, weil ich folge dir schon ein bisschen was länger und mit deinem Alter hast du auch schon gut was gerissen und von dir kann man auf jeden Fall auch einiges lernen, ja, und was du auch schon alles aufgebaut hast. Und ich danke dir, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist viel unterwegs, da viel zu tun. Nichtsdestotrotz hast du die weite Reise auf dich genommen und bist hier. Da freue ich mich sehr drüber. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so, wie alt bist du?
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Sehr gerne.
Es ist cool hier zu sein, war eine lange Anreise, aber jetzt bin ich hier und ich freue mich da zu sein. Also ich bin Christian Nordhoff, ich bin 33 und ich komme gebürtig aus Aalen und ja, ich habe eine Firma gegründet letztes Jahr für TGA-Planung und Ausführung. Komme aber aus einem Familienbetrieb, den es seit 70 Jahren gibt,
okay,
den Opa aufgebaut hat.
Ja.
Und genau, wollte letztes Jahr nochmal so was Eigenes machen, was ein bisschen größer denkt noch vielleicht, also was mehr B2B ist, mehr projektbezogen. Mhm. Und ja, habe das letztes Jahr gemacht und bin da ganz happy mit.
Ja, lass uns da mal so ein bisschen drauf eingehen. Du sagst, du kommst jetzt aus einem Familienbetrieb, 70 Jahre, kennen wir, haben wir auch viele Betriebe, die quasi ja. schon in der zweiten, dritten Generation sind. Jetzt hat dein Vater das ja gemacht in der zweiten Generation, jetzt bist du die dritte Generation. Erzähl mal so ein bisschen, wie war so, ist dein Vater schon raus oder ist er noch drin und wie ist dieser Switch gelaufen? Eher reibungslos oder war es eher schwierig?
Ja, genau. Also um ein bisschen auszuholen, also mein Opa hat das halt aufgebaut und ja, ich glaube von meinem Opa oder meinem Vater habe ich auch so dieses Unternehmertum, dieses ja irgendwie was erreichen zu wollen,
ja.
das habe ich von den beiden. Mein Opa ist damals 400 Kilometer mit dem Fahrrad nach Frankfurt gefahren, um den Job überhaupt lernen zu dürfen.
Ach, geil.
Und damit fing das dann an und jetzt der Generationswechsel. Letztendlich ist es so, dass ich in der Stammfirma gar nicht mehr viel mache. Das heißt, mein Vater ist noch drin, mein Onkel, ich habe 2 Cousins, die sind da mit drin. Und letztendlich ist es, wie es in der Familie so ist, dann du hast auch nicht immer die gleiche Meinung. Und ja, so habe ich dann gesagt, okay, ja, die Einstellung ging auch teilweise ein bisschen auseinander. Da habe ich gesagt, okay, dann ja, kümmere ich mich mehr um mein eigenes Unternehmen, ja, was eigentlich nur so als ja, Side-Hustle gedacht war, was so nebenbei läuft, dass ja. die Firmen koexistieren, Synergien entstehen. Und jetzt ist es halt so, dass ich deutlich mehr damit mache, als ich halt gedacht habe. Also der ja. Kundenkreis ist extrem groß. Wir sind bundesweit unterwegs und haben echt schon ein paar sehr coole Brands, die wir jetzt bedienen im Norden, im Süden, im Osten Deutschlands. Also genau, also voller Fokus gerade auf Nordhoff Energy.
Wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich habe hier gerade einen Betrieb, ich glaube, ihr habt so 30, 35 Mann im ersten Betrieb, ja, und dann zu sagen, ja, ich mache mal so einen Side-Hustle, ich habe da jetzt einfach Bock drauf. Wie bist du so darauf gekommen?
Letztendlich war das letztes Jahr, also das, die Idee ist schon länger im Kopf, dass ich was Eigenes gerne machen möchte, weil wir hatten vorab ja auch schon kurz gesprochen, so dieses reingeboren werden ins Unternehmertum. Und es ist was anderes, als das von null irgendwie anders aufzumachen. Du kriegst es halt schon so ein bisschen,
ja,
bisschen mit,
ja, ja,
von zu Hause.
Ja, ja.
Und, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, du willst irgendwie was, wo du nachher sagen kannst, deinen Kindern, ich habe noch keine Kinder, aber wenn dann mal welche da sein sollten, okay, das habe ich komplett 100% alleine irgendwie aufgebaut und das kann ich auch komplett allein entscheiden. Weißt ja, du, zu 100%, ja, da kann ich sagen, das ist geil, das habe ich gemacht, oder Mist, das ist nicht gut gelaufen. Ja, ja. Das habe auch ich gemacht und das habe ich zu verantworten, dann der Fehler liegt bei mir.
Also er gar nicht so, okay, ich will jetzt hier noch mehr Kohle machen und noch freier werden und ich will der krasseste Unternehmer werden und unglaublich viel Geld machen, sondern eher so aus dem inneren Antrieb heraus zu sagen, yo, ich will was Eigenes aufbauen.
Genau, es ging mehr auch so ein bisschen um Seelenfrieden, Freiheit schon. Also du bist halt, ich bin halt in ein Konstrukt reingeboren, dritte Generation, du hast festgefahrene Prozesse und das anzuschieben, zu ändern. Also wir haben ziemlich viel geändert in der Zeit schon, oder ich habe ziemlich viel anschieben können. In den Jahren, wo ich halt nach dem Meister- und Betriebswirt dann da im Unternehmen dann aktiv war, aber du merkst halt schon, teilweise gewisse Prozesse sollten schneller oder anders irgendwie noch wandeln. Und das wollte ich halt ganz gerne irgendwie von null nochmal anfangen.
Geil.
Und eigentlich halt nur mit Wärmepumpen. Also so war der Gedanke, okay, ich fange an, Wärmepumpen. Ich wollte es eigentlich in einem Stammbetrieb machen. Da haben alle gesagt, hey komm, wir haben nicht die Ressourcen dafür.
Ja.
Sag ich, okay, ich würde es gerne dann irgendwie trotzdem machen. Und dann haben alle gesagt, okay, dann gründ's halt alleine. Dann habe ich es alleine gemacht und dann hat sich's entwickelt. Also die Projektleiter von anderen Firmen
angerufen. Stand da jeder hinter?
Bitte?
Stand da jeder hinter?
Da stand erstmal jeder hinter, auf jeden Fall. Geil. Also dann haben halt alle gemerkt, okay, meine zeitlichen Ressourcen haben sich verlagert, dass ich halt schon mehr in meiner Firma gemacht habe. Und deswegen bin ich jetzt halt auch zu 100% eigentlich noch in meiner Firma, weil das extrem anspruchsvoll gerade ist.
Krass.
Also wir arbeiten halt auch für sehr, sehr viele große Generalunternehmer, auch große Firmen, die dann auch sagen, okay, wir haben da 7 Etagen, die müssen umgebaut werden. Und
es ist, ja. Christian, super spannend, weil du hast eben im Vorgespräch hast du erzählt, du hast erst im März gegründet.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr, also die Gründung ist im Mai gestartet, bis das alles durch war. In Deutschland, kennst du ja auch, das dauert ja alles ein bisschen. Da war es im Juli, August durch, also im August waren wir durch. Ich habe aber erst so das erste Projekt letztes Jahr gestartet, im November erst. Also wir haben im November halt die ersten Umsätze
letztes gefahren. Letztes Jahr im November erste Umsätze gefahren.
Genau.
So, jetzt haben ja ganz viele Handwerker Probleme, Mitarbeitergewinnung, Neukunden zu gewinnen. Jetzt sagst du, hey, ich habe jetzt hier schon 5000 Kunden betreut die letzten Monate und letzten Jahre auch. Und ich habe auch jetzt hier schon 5 Teams aufgebaut. Wir sind schon deutschlandweit unterwegs. Jetzt mal eine ganz, ganz einfache Frage. Wie hast du das jetzt gemacht?
ist eine gute Frage, sehr direkte Frage. Also letztendlich bin ich mit 3 Jungs gestartet, also 3 Monteure und ich. Und ich muss dazu sagen, Netzwerk ist, glaube ich, das wird auch so ein großer, glaube ich, von heute irgendwie einnehmen. Netzwerk ist das A und O. Also das wird immer wichtiger und ich bin ein Typ, ich gehe gerne raus, ich treffe mich mit Leuten, ich bin der Meinung, dass du immer dazu lernst.
Ja.
Kleine Anekdote vielleicht, also einer meiner besten Freunde ist 22 und ich habe einen besten Freund, der ist 85, also mit dem ich mich zweimal mindestens die Woche treffe.
Geil.
Und das hat sich halt so entwickelt und also ich bin der Meinung, dass du von jedem Menschen irgendwie was lernen kannst.
Auf jeden Fall.
Und ich hatte halt immer schon irgendwie in den letzten Jahren, so in den letzten 3-4 Jahren irgendwie ein gutes Netzwerk aufgebaut und da dann halt auch viel telefoniert, hey, ich baue da was auf.
Hast du Bock,
wollen wir mal irgendwie kooperieren, egal ob das im Bereich Marketing ist, ob das im Bereich sowas wie der LinkedIn dann zum Beispiel ist oder ob das dann halt ist mit Ingenieuren, mit Planungsbüros, mit Generalunternehmern, mit Nachunternehmern, die mich dann vielleicht supporten, hey du, ich hab Ressourcen frei, ich kann dich unterstützen bei Großprojekten, also Netzwerk ist schon so mit der Gamechanger gewesen.
Krass, weil wir haben eigentlich immer hier auch Menschen sitzen und auch bei mir war das halt auch am Anfang so bei SAS. Ich hatte eigentlich gute Umsätze mit meinen 3-4 Mannequins so, ne? Und irgendwann so wollte ich aber mehr und so. Ich hatte jetzt aber nicht so krasse Leute im Netzwerk und hier in Solingen so ein bisschen alle gegeneinander im Handwerk und so, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, Online-Marketing ist für mich der Gamechanger. Das war auch damals für mich der Gamechanger. Du hast aber tatsächlich jetzt mit Online-Marketing nicht viel gemacht, oder?
Also ich habe in der Stammfirma, in der ich halt groß geworden bin, ich habe da meine Ausbildung gemacht, meinen Meister gemacht, ich habe da als Meister gearbeitet, dann mein Betriebswirt als Betriebswirt gearbeitet. Also da bin ich halt schon als Unternehmer gewachsen, habe da halt schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut, gewisse Kontakte und habe da halt auch klar mit Online-Marketing zu tun gehabt. Das heißt, wir haben, sei es dann von der neuen Website über Meta, Social Ads in gewissen Bereichen fürs Recruiting, für Neukundenakquise, habe dann 2022 meine erste Influencer-Kooperation gemacht, wo ich dann irgendwie so in dieses Influencer-Game reingerutscht bin, was auch ganz geil war, was echt gut funktioniert hat mit einem Return on Invest von 7 in der ersten Kooperation,
geil.
Was echt wild war, wo auch keiner, das kannst du auch keinem erzählen, dann irgendwie in einem Handwerksbetrieb, 70 Jahre alt, und erzählst du halt, Vater, dann du, wir geben jetzt irgendwie 5-stellig aus und ja, was kriegen wir denn dafür? Ja, erstmal gar nichts. Also und dass du das Invest dann halt danach irgendwie dann wieder reinholst, im besten Fall, oder halt auch nicht, das ist halt auch so ein bisschen risky dann ist.
Ja.
Und das hat extrem gut funktioniert. Also ich habe schon Berührung mit Online-Marketing gehabt und ja, modernen Sachen, die halt mit so einem traditionellen Handwerk erstmal nichts zu tun haben. Aber letztendlich komme ich da nicht her. Ich bin Handwerker, bin Betriebswirt, Kaufmann und da komme ich her. Ja.
Krass, mega. Und jetzt, was ist so das Erfolgsrezept dahinter, wenn du sagst, jo, wir haben jetzt schon 5000 Kunden betreut, tatsächlich ein Netzwerk oder... Weil am Ende, ob ich jetzt bei dir eine Werbepumpe kaufe, ne, oder bei einem anderen, so, wo ist der Unterschied, sag ich mal, warum ich mich jetzt für aus dem Süden für jemanden entscheiden sollte, der jetzt irgendwo in Aalen sitzt zum Beispiel?
Ja, genau. Also letztendlich, genauso wie du sagst, als Produkt, ein geiles Produkt kriegst du halt bei vielen, aber so das Drumherum, den Menschen, den du als erstes am Telefon hast, der das Projekt betreut, der die Schnelligkeit, das heißt die Zuverlässigkeit, also wir sind extrem schnell. Ich habe 2 Planer im Team, die machen Projektleitung und halt auch die Planung an sich und Projektbetreuung, also die sind so unfassbar schnell. Wenn wir eine Anfrage haben, das ist halt auch unsere, so unser USP so ein bisschen, diese Schnelligkeit und Spontanität. Also andere sagen, okay, wir können kein Projekt im mittleren 6-stelligen Bereich irgendwie im übernächsten Monat irgendwie stemmen, dann kriegen wir das irgendwie hin. Also wenn wir es halt nur selbst koordinieren mit unseren Projektleitern und Planern, das ausarbeiten, kalkulieren und anbieten und dann halt sagen, okay, wir überwachen das Projekt, ihr habt die Sicherheit durch uns und haben halt Partner, die es dann mit ausführen. Also das ist halt bei uns eine extreme Stärke, diese Schnelligkeit, Zuverlässigkeit. Wenn wir sagen, ihr kriegt das Montag, klar, du erziehst dir die Leute dann auch so ein bisschen, wenn die freitags nachmittags anfragen und brauchen noch eine 3-seitige Planänderung irgendwie für einen Grundriss und die brauchen das Montag dann, dann kriegen die das bei uns dann meistens. Also das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der bei uns halt raussticht.
Ja, am Ende geht es ja gar nicht ums Produkt, sondern das, was hinter dem Produkt ist.
Du arbeitest mit Menschen, ne? Also in den meisten Fällen, ja. Und es steht und fällt mit den Menschen.
Ja, ist so. Crazy, aber heftige Story. Also weil ich arbeite ja mit vielen Handwerkern zusammen. Ich habe die letzten 5 Jahre über 500 Handwerker betreut, haben jetzt gerade in der Betreuung 130. Und die meisten tun sich ja extrem schwer damit, halt auch, du bist ein ziemlich offener Typ auch, ne? Und ja. Die tun sich ja halt extrem schwer damit, sich auf Dinge einzulassen, wo sie nicht wissen, was passiert eigentlich danach. Und als du dich jetzt da reingestürzt und hast gesagt, hey, ich habe da Bock drauf, wusstest du schon, dass das so durch die Decke geht?
Nee, ich habe letztes Jahr meinen Businessplan aufgestellt. Also ich bin da schon sehr konservativ dran. Ich habe gedacht, okay, ich fange mit 3 Jungs an. Wir hatten halt ein großes Montagefahrzeug. Man startet mal und dann gucken wir mal, dann ganz locker anfangen. Und irgendwie hat sich das entwickelt halt von den Wärmepumpen halt zu den Großprojekten. Das heißt, wir bauen halt auch viele Logistikzentren, Hotels, Supermärkte.
Also Riesenaufträge halt auch.
Also schon groß. Klar, nicht alle Gewerke in der technischen Gebäudeausrüstung dann, aber halt schon da, wo wir stark sind. Ich komme halt aus der Klima- und Lüftungstechnik. Heizungsbau, Wärmepumpen ist halt sehr branchenverwandt, das habe ich mir angeeignet, habe da aber auch dann jetzt gute Jungs im Team gehabt dann, die da sagen, okay, wir können das mit planen, wir können das mit ausführen, wir kriegen das hin, dann gute Partner im Netzwerk, gute Ingenieure, gute Architekten, die supportet haben und ich hätte nie gedacht, dass das so viel ist, dass es so gut funktioniert, aber es funktioniert und das genieße ich gerade und ich stelle mir, wo du gerade sagst, okay, letztendlich ja, wie machst oder wieso machst du das oder wieso machst du oder viele trauen sich nicht dran, so hast du gesagt, yeah. So, das kenne ich nicht und ich habe irgendwie vor 4 Jahren so einen Moment gehabt, wo ich gesagt, okay, vor 4 Jahren war ich in Dubai und habe gesagt, okay, eigentlich würde ich ganz gerne mal irgendwie so einen Tandemsprung machen aus dem Flugzeug, yeah. Und das ist halt dann schon irgendwie komisch, wenn du unterschreiben musst, okay, wenn was passiert, du hast keine Schuld, yeah. Wenn du irgendwie und dann habe ich gesagt, okay, ärgere ich mich jetzt mehr, wenn ich das mache oder wenn ich es nicht mache und dann ist halt die Antwort meistens drauf, du ärgerst dich halt, wenn du es nicht machst mehr. Und das ist halt immer oder oft eine Frage, die ich mir stelle bei Entscheidungen, ärgere ich mich jetzt mehr, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich es halt nicht gemacht habe?
Ja, und später, wenn du Sachen nicht machst, wirst du immer dran denken, hätte ich es doch mal
lieber gemacht. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn? Das ist, finde ich, da sind wir sehr ähnlich, das ist für mich eines der schlimmsten Sachen.
Ja.
Nach meiner Ausbildung, als ich habe Maurer gelernt und damals, als ich dann fertig geworden bin, bin ich übernommen worden, ja, und habe dann... wollte eigentlich einen Job haben als Maurer. Mhm. Und dann habe ich keinen Job gekriegt hier. Ne? Das war nicht so wie heute, dass man überall sich einen Job aussuchen kann. Damals war das noch ein bisschen anders.
Ja.
Und dann habe ich übers Arbeitsamt habe ich dann so einen Job angenommen, irgendwie so Gipswände einzumauern. Und die haben mich total verarscht da. Ne? Also der Chef da und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Fresse voll gehabt. Bin in den Zug gestiegen, ich hatte keine Kohle, ja nichts. Bin in den Zug gestiegen nach Hause und habe dann mein Onkel hat eine Baufirma in Italien. Dann habe ich meinen Onkel angerufen, dann sag mal zu, ich habe eine fertige Ausbildung, bin Maurer, ich kann Pläne lesen, kannst du mich gebrauchen? Ich habe gesagt, ja klar, komm rüber. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 5 Tagen habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen.
Nach Italien?
Nach Italien. Ein Jahr ausgewandert. Damals war ich schon mit meiner Frau zusammen, aber wir waren noch nicht verheiratet. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wandere jetzt aus. Was ist mit mir? Ich habe gesagt, ja, dann mach deine Ausbildung zu, komm nach und so. Ne? Tatsächlich bin ich nach einem Jahr wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und ich habe da auch miese Scheiße erlebt und was ich da alles so durchgemacht habe. Tatsächlich möchte ich diese Zeit aber gar nicht missen und ich bin super froh, dass ich es am Ende doch gemacht habe, weil viele in meinem Umfeld dann noch gesagt haben, ja, mach das doch nicht, du wirst hier schon einen Job finden und was bringt dir das denn? Und ich habe meine Eltern sind beide Italiener und meine Eltern, die waren halt immer so Sicherheits, ne? Mein Vater ganz normaler Fabrikarbeiter, meine Mutter auch in der Fabrik gearbeitet und immer so auf Sicherheit. Und meine Eltern hatten immer die Gedanken, wir wollen eigentlich nach Italien, haben es aber nie getan. Ja. Nie. Die haben aber immer nur darüber gesprochen, jahrelang. Und irgendwann haben sie es dann getan, haben dann auch 2 Jahre da gelebt und haben erkannt, okay, ey, ich muss wieder zurück nach Deutschland. Und deswegen sag ich, super geil, also das ist eine super geile Sache, wenn man sagt, okay, ich möchte etwas tun, bevor man ja eigentlich ins Ungewisse stürzt, aber dann daran zu denken, das nicht getan zu haben, ist viel schlimmer, als wenn du es getan hast.
Genau.
Und das finde ich extrem wertvoll für ein Leben. Ich mache das heutzutage immer noch so. Ja. Also wenn ich irgendwas, egal ob es Marketing ist, egal ob es mit Videos ist, egal was ich entscheide, ist es immer so, ja, soll ich oder soll ich nicht? Aber ich mache es jetzt einfach, damit ich, auch wenn es scheiße ist, daraus lerne irgendwie, weißt du?
Genau.
Und die Erfahrung daraus ist ja wichtig, wie du damit umgehst, meiner Meinung nach.
Genau, du hast die Gewissheit, du hast es versucht.
Richtig.
Entweder ist es geil geworden.
Richtig.
Oder halt, da, wenn nicht, dann musst du dann auch deine Lehren rausziehen.
Ne? Und man sieht ja, was dann aber auch so aus solchen Sachen entstehen ja. kann. Ne? Das ist ja, die Geschichte ist ja unglaublich. Ich meine, du bist ja gerade mal ein Jahr richtig auf dem Markt. Und ja. was du für Projekte stemmst, ist ja unglaublich. Unternehmertum im Handwerk. Was bedeutet das für dich? Wenn ich jetzt den normalen Handwerker frage, der würde mir sagen, ja, Baustelle kloppen, ne, ihr Dach decken, selber alles machen.
Ja.
Was bedeutet für dich Unternehmertum im Handwerk? Was braucht es auch heute, um einen vernünftigen Handwerksbetrieb aufzubauen und vor allen Dingen auch dann in so einer Schnelligkeit?
Also letztendlich bin ich Handwerker, klar, ich habe das Handwerk gelernt, ich liebe das. Also ich liebe es auch auf der Baustelle zu sein. Ich mache das aktuell nicht, weil ich komme teilweise nicht dazu, weil du als Unternehmer halt viele andere Sachen hast, die du ja. dazu musst, aber letztendlich ist es geil, auf der Baustelle zu sein und mitzuwirken, aber letztendlich müsstest du als, oder musst du als Unternehmer dich halt um viele, viele andere Sachen kümmern. Klar, wenn du ganz am Anfang bist, du bist ja mit 1, 2 Leuten, dann kann es auch durchaus sein, dass du mal hier und da mit anpacken musst und so. Das mache ich immer noch. Wenn Not am Mann ist oder so, dann
ja.
kann ich immer noch da sein. Also wenn es passt irgendwie, dann ist das halt immer noch. Aber ansonsten geht es halt eher darum, irgendwie Strukturen zu schaffen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass die Mitarbeiter sich so ihre persönlichen Interessen halt dann wirklich dann mit denen des Unternehmens vereinbaren können und dann halt geile Leistung bringen. Also das ist so der Kern. Aber trotzdem musst du als Unternehmer halt auch schauen, okay, du musst halt erstmal die Mitarbeiter da haben, dann müssen Aufträge da sein. Das heißt, du musst schon irgendwie gut im Vertrieb sein, wenn du nicht direkt Leute hast. Du musst Akquise machen, du musst aktiv sein. Also gerade in der heutigen Zeit ist es halt nicht mehr so wie vor 10, 15, 20 Jahren, wo dann halt automatisch viele oder mehr angerufen haben. Klar, bei Bestandskunden ist es jetzt dann nur so, dass sie dann nicht anrufen, wenn die zufrieden sind. Aber so musst du halt jetzt schon mehr machen, proaktiver sein als vor einer gewissen Zeit. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass halt ein gewisses Netzwerk aus Leuten, sei es halt über Sport, über Fußballvereine oder sonstiges, irgendwo, wo du halt andere Unternehmer treffen kannst, die gleichgesinnt sind und dann entstehen Synergien und da kannst du dann schon extrem viel rausziehen.
Wie weit bist du mit der Digitalisierung? Also ich brauch dich eigentlich gar nicht fragen, ist mir schon klar, dass du gut unterwegs bist. Was hat das für dich ausgemacht? Halt, also wenn du kommst ja von einem alten Betrieb, wo Digitalisierung wahrscheinlich nicht so das Riesenthema war. Jetzt hast du einen neuen Betrieb aufgebaut, wahrscheinlich direkt in die Digitalisierung gegangen. Warum ist das unglaublich wichtig für dich und aber auch sowieso fürs Handwerk?
Also genau wie du sagst, also ich komme halt aus dem Betrieb, da war halt noch alles mit Zetteln. Das haben wir halt auch schon nach und nach versucht umzuschmeißen. Aber wenn du halt dann noch mit generationsübergreifend arbeitest, dann ist es schwierig, jemanden, der 50, 55 plus ist, zu erklären, okay, du musst jetzt deinen Arbeitsbericht über das Tablet machen und nicht über einen Zettel. Also es ist schon mühseliger und aufwendiger gewesen und halt noch nicht komplett durchdigitalisiert. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt neu starte, was ich letztes Jahr gemacht habe, dann vernünftig. Das heißt, wir arbeiten komplett mit cloud-basierten Systemen, mit einer Drive und dann halt von A bis Z digitalisiert. Das heißt, alle haben Zugriff drauf, da wo sie Zugriff drauf haben müssen. Dokumentation ist halt mega wichtig, dass du halt vernünftige Historie hast für den Kunden und dass alle auch das schnell sehen können, was sie sehen müssen, sei es halt irgendwie, um Angebote zu erstellen, um irgendwie noch Pläne zu bearbeiten, dass du auf jeden Fall, auch wenn du halt mal 4 Stunden in einem Meeting bist, dass du nicht irgendwie dann jemandem was freigeben musst oder was zumailen musst, was Papier irgendwie übergeben musst oder so, sondern dass alle halt irgendwie gezielt da digital drauf zugreifen können, was wichtig ist.
Zuständigkeiten im Betrieb.
Genau.
Extrem wichtiger Punkt. Das war für mich damals der absolute Gamechanger. Du musst dir vorstellen, ne? Also für den normalen Handwerker an sich, und dazu zähle ich mich, oder war es am Anfang auf jeden Fall, als ich dann, ich beherrsche mein Handwerk, bin auf die Baustelle, verdiene mein Geld.
Ja.
Das ist Handwerk. Dann aber dann Mitarbeiter zu haben, wo du selber noch mit denen auf der Baustelle arbeitest, ist ja nochmal was anderes, als wenn du dich jetzt zurücksiehst, Vertrieb machst, Akquise machst, ja. Unternehmen entwickelst und die Mitarbeiter dann auf der Baustelle arbeiten sollen. Und das war für mich wirklich so zu sagen, okay, also wirklich so ich habe mit Basics angefangen, so wirklich mal ein Organigramm der Zukunft zu erstellen, Stellenbeschreibung zu erstellen, ein Flussdiagramm zu erstellen, wie läuft das eigentlich hier ab von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung und so weiter. Das hast du wahrscheinlich alles von Anfang an schon reingeballert.
Genau, also digital auf jeden Fall. Am Anfang war es halt so, ich bin mit 3 Jungs gestartet, 3 Monteuren, dann hast du halt noch keine Zwischenebenen oder sowas. Das heißt, du hast halt Geschäftsführung. Und du hast 3 Monteure. Das heißt, da bist du halt operativ halt noch deutlich mehr drin als jetzt. Ich bin jetzt operativ immer noch in vielen Sachen mit drin, in vielen Prozessen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel für die Wärmepumpen mal einen kompletten Projektleiter, der macht das komplett. Da kriege ich nicht viel mit. Also klar, wir haben unsere Joe Fix, wo wir uns zusammensetzen. Okay, so und so läuft es gerade. Das ist gerade in Arbeit. Das so und so schaut es aus. Also klar, da bin ich schon up to date. Aber ansonsten kümmert er sich komplett drum. Genauso ist es halt wichtig, dann irgendwie Bauleiter oder Projektleiter zu haben. Das heißt, die dann halt schon viele Sachen im operativen Geschäft für dich dann halt abnehmen. Das ist ein Gamechanger gewesen, das halt irgendwie in den letzten Monaten damit einzuführen. Dann halt auch, ich habe zum Beispiel einen Monteur, da habe ich gemerkt, okay, der kann extrem gut organisieren. Der hat das Handwerk gelernt, der ist Elektriker, der hat aber auch Kältetechnik gelernt und hat aber irgendwie das Zeug dazu, mehr zu machen. Das heißt, dann nimmst du so Leute und dann halt noch ein cooler Typ. Das heißt, mit denen sprichst du, hast du Bock auf Verantwortung, willst du mehr Geld verdienen und dann machst du so Leute dann halt, dann im Organigramm gehen die halt dann nach oben. Das heißt, dann ist er auf einmal dann halt leitender TGA-Leiter, also Bauleiter zum Beispiel. Und das ist dann halt geil, weil dann nimmt der extrem viel ab, koordiniert Sachen, die du vielleicht vorher in einem Prozess eigentlich machen musstest. Und du hast dann viel mehr zeitliche Ressourcen, Sachen zu machen, die eigentlich fürs Unternehmen noch wichtiger sind oder die du am Unternehmen verändern kannst.
Ja, du bist Vollblutunternehmer, auf jeden Fall. Bist du alleine auf solche Sachen gekommen? Also sowas wie, du sagst es ja alles so sehr selbstverständlich, ne? Also für mich ist es auch selbstverständlich, Mitarbeiter zu erkennen, wer hat welche Stärken, die hochzuziehen. Aber der ein oder andere checkt das gar nicht, ne? Wenn er dann auch solche Goldjungen oder Goldmitarbeiter im Unternehmen hat.
Ja.
Wie bist du selber darauf gekommen? Oder also, hast du dir Input geholt, mal auch von außen Hilfe geholt? Hast du das alles selber irgendwie erarbeitet? Ich kann dir sagen, ich habe mir auch Hilfe geholt von außen, weil am Ende hast du halt oft manchmal so den Blick nur für das eine. Wie hast du das gemacht?
Es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Also ich lese gerne, also aktuell kommt es ein bisschen zu kurz, aber sonst habe ich eigentlich feste Slots, wo ich halt sage, okay, ich bilde mich fort, das heißt, ich lese, ich versuche irgendwie mein Gehirn anders anzuregen, sei es halt Unternehmertum, klar, Marketing oder auch Themen, die vielleicht gar nicht unbedingt relevant sind, die vielleicht mein Gehirn einfach nur auf eine andere Art und Weise fordern.
Ja.
Aber der Kontakt zu anderen Menschen, das heißt, wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist 85, ist immer noch praktizierender Jurist, war halt
ist bestimmt richtig krass für dich.
Das ist so. Wenn du halt mit jemandem sprichst, der 85, der so klar ist, der noch boxt, also wirklich, der noch teilweise noch ins Sparring geht.
Krass.
Und wenn der dir halt erzählt, wie er als Chefjurist bei großen Firmen halt gearbeitet hat und so viele Mitarbeiter geleitet hat und dir dann sagt, okay, das ist wichtig, da musst du drauf achten. Nach jedem Gespräch hast du das Gefühl, du hast irgendwie was wieder mitgenommen. Und andersrum er dann auch. Also so ist dann halt irgendwie, profitieren halt beide.
Er ist ja nicht nur bester Freund, sondern wahrscheinlich auch ein krasser Mentor
für dich. Genau, ist ein Mentor zum Beispiel. Also es ist eine Persönlichkeit beim Leben. Mein Vater genauso, der unternehmerisch ist halt auch da reingewachsen. Mein Vater ist kein gelernter Unternehmer, ist halt auch Handwerker, Meister und hat vieles so intuitiv halt gelernt, ist aber jetzt kein gelernter Unternehmer. Und so wie Zwischenführungsebene, das kennt er gar nicht. Also das ist halt bis er weiß manchmal selbst nicht, wie das Unternehmen dann so groß geworden ist. Und das hat sich dann so ergeben und du hast dann halt gute Leute, die drumrum waren, aber da war halt bis zuletzt immer noch Chef und dann halt Monteursebene.
Ja, ja.
So Sachen, die habe ich dann halt teilweise mit reingebracht, weil ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es halt, weil ich es gelesen habe, weil ich mit anderen Unternehmern, die in meinem Alter oder vielleicht auch älter waren, gesprochen habe, die vielleicht aber auch jünger waren, die einfach nur gesagt haben, okay, du müsstest vielleicht da die Verantwortung abgeben, dass es jemand anderes übernimmt. Und so hat sich das dann entwickelt. Also es ist eine Mischung aus Netzwerken, also aus einfach Austausch mit anderen Menschen, immer offen zuhören, also gar nicht irgendwie voreingenommen sein, okay, der ist vielleicht zu jung oder der ist zu alt oder der, was weiß ich, zieht sich vielleicht so an, wie ich mich nicht anziehen würde oder so. Also ich bin, was das denn, komplett offen. Ist egal, ob der meine Sprache gut spricht oder nicht, wenn er sich, also das ist mir komplett egal. Immer zuhören.
Mega. Ich habe schon für unser Thumbnail und Titel, Netzwerk ist King. Passt hier perfekt. Hä? Mega. Also richtig geil. Du bist ja sehr aktiv auf LinkedIn. Ganz wenige Handwerker sind, finde ich, auf LinkedIn. Eher so Instagram und solche Geschichten. Bist du auch sehr aktiv auf Insta?
Nee, also ich habe einen privaten Insta-Account. Wir haben zwei Firmen-Accounts.
Wie bist du als Handwerker auf LinkedIn gekommen? Das ist ja wirklich so das Letzte, wo der Handwerker dran denkt, jo, ich muss zu LinkedIn.
Ich finde, also es sind zwei Punkte. Erstmal finde ich es geil, Sachen zu machen, die andere nicht machen, um einfach nur zu gucken, ob es funktioniert. Also wie gerade schon gesagt, ich habe 2022 eine Influencer-Kooperation gemacht, wo wir irgendwie 15 bis 20.000 Euro irgendwie in ein Risiko eingegangen sind, um zu gucken, ob es funktioniert. Was in einem Traditionsbetrieb, wo du halt zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade mal eine Website oder so irgendwie aktualisiert hattest und dann halt deinen Vater davon zu überzeugen, okay, wir machen jetzt Influencer-Marketing und das hat mega geil funktioniert. Also wir haben halt echt bei coolen, bekannten Leuten danach halt auch Klimaanlagen eingebaut. Das war mega und deswegen bin ich halt ein Freund davon. Ich sag, bis ich direkt Nein sage, dauert sehr lange. Also wenn jemand anfragt und der Manager von den zwei Influencern hat angefragt, also mir haben schon 80 Firmen abgesagt, weil die nicht verstehen wollten, was wir nicht verstanden haben, dass die halt eine Dienstleistung bringen und dafür erstmal kein Geld bekommen. Und das ist halt dann wirklich ein kompletter Barter-Deal ist. Und deswegen bin ich immer ein Freund von Sachen zu machen, okay, oder auszuprobieren, wo andere erstmal sagen, nee, dann höre ich es mir erst recht an. Und so war es mit LinkedIn halt auch. Also LinkedIn, ich habe das letztes Jahr angefangen, durch meine Ex-Freundin, die hat eine LinkedIn-Agentur gehabt, oder hat sie wahrscheinlich immer noch. Und dadurch haben wir gestartet. Das war so semi-erfolgreich. Also wir haben coole Beiträge gehabt letztes Jahr. Also schon Content, der von mir kam. Also Sachen, die ich sagen wollte. Und dann ist es halt mit der Freundin zu Ende gegangen. Und dann auch mit LinkedIn eigentlich so ein halbes Jahr. Also ich habe das letztes Jahr gestartet, um so eine gewisse Base aufzubauen. Okay. Und habe dann im August gesagt, okay, hab dann meine Neugründung hat letztes Jahr auch gehabt, das ist extrem zeitfressend gewesen, das aufzubauen. Dann ist LinkedIn ein bisschen zu kurz gekommen, so von August bis Februar dieses Jahr. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, die Firma läuft an, wir haben ein geiles Großprojekt letztes Jahr gestartet und Mitarbeiter sind dazu gekommen. Ich so, okay, welchen Marketingkanal willst du eigentlich bespielen? Geile Website, die bauen wir gerade auch um, weil die Dienstleistung sich geändert hat oder erweitert wurde. Aber was kommt danach? Also Instagram, okay, du kannst Social Ads schalten fürs Recruiting. Findest du da vielleicht dann Führungskräfte? Womöglich eher nicht. Wo findest du die? Klar, Xing, Indeed, Stepstone, was es da alles so gibt, kannst du machen, okay. Aber was gibt es noch für ein soziales Netzwerk, was du nutzen kannst? Was vielleicht auch dann Führungskräfte vielleicht erreicht, aber auch vielleicht Zielgruppen, weil ich bin halt zu 90-95% B2B unterwegs. Und das ist dann halt LinkedIn.
Das da ist halt komplett out of the box denken, ne?
Ja, das
ist
ja geil. Und das finde ich auch geil. Also das mache ich dann auch wirklich gerne. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was kannst du machen? LinkedIn. Dann im Februar überlegt, okay, LinkedIn wieder proaktiv mehr machen. Halt dann erstmal angefangen, Netzwerk aufzubauen. Also wirklich, das ist Teil meiner Tagesroutine. Also ich habe am Tag so aktuell, jetzt sind es mittlerweile vielleicht nur noch 20 Minuten, teilweise 30, die ich am Tag investiere für Recherche. Mit wem will ich mich vernetzen? Wem will ich anschreiben? Das mache ich auch selber. Ich habe das teilweise abgegeben. Aber dieses Vernetzen, dieses mit wem möchte ich in Kontakt treten, wer ist vielleicht auch Wunschkunde, das ist, liegt bei mir. Das heißt auch Kaltakquise. Outreach liegt bei mir im Unternehmen. Das heißt, ich schreibe über LinkedIn die Leute an, mit denen ich arbeiten möchte. Und dann habe ich auch keine Angst vor großen Namen. Also ich schreibe dann auch wirklich große Brands an, krass, wo dann halt einkauftechnische Leitung, irgendwelche Entscheider, schreibe ich dann halt an und sage, hey, ich möchte ganz gerne mit euch arbeiten.
Ne? Funktioniert?
Es funktioniert. Also das klar, wenn ich in der Woche 30, 40, 50 Nachrichten schreibe, irgendwo in der Range ist es und wenn dann halt drei oder vier antworten, ist es aber geil. Also ja, teilweise klar, antwortet ist
mega gut.
Teilweise antwortet keiner, so ehrlich muss man sein.
Ja.
Aber wenn dann zwei, drei oder teilweise vielleicht auch fünf oder sechs antworten, dann sind das Leute, mit denen ich arbeiten möchte.
Und es muss halt auch einfach nur mal ein Lucky Punch dabei sein, ne?
Genau.
Also am Ende forderst du das ja auch heraus.
Genau.
Weil du tust ja was dafür und du traust dich halt, manchmal denkt man, boah, den kann ich doch nicht anschreiben, irgendein CEO von irgendeinem krassen Unternehmen. Du machst es einfach und wenn und ich sag immer, du weißt gar nicht, was danach passiert. Deswegen hinter der nächsten Ecke kann schon der nächste geile Kunde stehen oder der nächste geile Erfolg. Aber bis dahin siehst du den halt noch nicht, ne? Und das ist ziemlich smart. Das ist sehr mutig und das trauen sich halt kaum.
Ich bin davon überzeugt, dass Angst nie ein guter Begleiter ist. Egal, einen gewissen Respekt vor manchen Sachen sollte man haben, okay, aber Angst ist nie ein guter Begleiter. Und von daher schreibe ich einfach so, wie ich halt bin, schreibe ich, also auch in meinem Stil, nicht, keine vorgefertigte Nacht oder so, schreibe ich dann halt irgendwie die Leute an und das funktioniert.
Ja, es darf halt, ich meine, klar, am Ende ist LinkedIn halt ein Vernetzungskanal, im B2B-Bereich, was mega smart ist. Ich habe es keine Ahnung, ich habe irgendwann vor 4-5 Jahren ein LinkedIn-Profil gemacht, habe dann 3 Jahre gar nichts gemacht. Ja. Hab in den ganzen anderen Kanälen alles da schon durchgespielt an Budget und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, LinkedIn ist, glaube ich, auch ganz cool für mich. Gar nicht, um Kunden zu gewinnen, sondern um halt coole Leute kennenzulernen.
Ja, das kommt dazu.
Ne, kennenzulernen, Netzwerk zu bilden. Ja, also mir ist ja auch total was Krasses passiert bei LinkedIn. Ich habe einen Artikel geschrieben, ist voll durch die Decke gegangen, keine Ahnung, 400.000 Impressionen und was weiß ich. Und Brand 1 ist auf mich aufmerksam geworden.
Ach, crazy.
Total krass. Ich kannte aber Brand 1 gar nicht. Hm. Ne? Und dann hat mich ein Reporter angeschrieben, der für Brand 1 dann auch schreibt. Und dann habe ich wieder gedacht, ach, wieder so eine scheiß Standardnachricht bei LinkedIn, keinen Bock drauf. Und dann habe ich gar nicht reagiert. Ne? Irgendwie anderthalb Wochen. Und dann hat er mir nochmal geschrieben. Dann habe ich wieder nicht reagiert. Und dann hat er mir nochmal geschrieben. Also der war wirklich hartnäckig. Und dann habe ich irgendwann hinter Sabrina gesagt, hör mal, der lässt nicht locker, guck dir das mal an, was da ist. Und dann hat die so ein bisschen recherchiert, ich sag, hör mal, das ist Brand 1. Ich sag, was ist das? Keine Ahnung, kann ich gar nicht, ne? Ja, so und so, voll die renommierte Zeitschrift und so weiter und so fort. Ich sag, ja, super cool. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, ich sag, ja, hi, Libo hier und so, ja klar, wir können uns mal austauschen. Ja, nee, austauschen brauche ich nicht, ich bin jetzt in München, ich könnte morgen bei dir in Solingen sein. Hast du Bock auf ein Interview? Ich sag, pff, ja, warum nicht?
Ja.
Und dann hat er mit mir ein Interview hier gehalten, auch ziemlich cool gemacht, hat er mich interviewt, hat dann irgendwie einen Monat später einen Artikel rausgebracht. Und ich wollte unbedingt mal zur Zukunft Handwerk. Vor 3 Jahren war ich da selber als Gast und habe damals zu meinem Kumpel gesagt, boah, wenn ich hier irgendwann mal als Speaker sprechen darf, das wäre absolut genial. Und bin dann tatsächlich damals auch auf Zukunft Handwerk zugegangen und so weiter, aber damals wollten sie dann nicht. Und dann kam dieser Breit-1-Artikel raus. Und über den Brand-1-Artikel kam dann Zukunft Handwerk auf mich zu.
Stark.
Und ganz viele andere Leute, die mich dann auch als Speaker gebucht haben und so weiter. Und da kannst du mal sehen, dass du mit einem Ding so viel erreichen kannst eigentlich, ne? Und das ist halt super smart.
Und dann baust du halt auch durch diese crossmediale Präsenz halt dann eine extreme Marke auf, also eine persönliche Marke, die Menschen, egal ob das Mitarbeiter sind oder ob das potenzielle Kunden sind, die kaufen oder arbeiten eigentlich bei einem Firmenlogo. Also die kaufen halt bei Menschen.
Wenn du irgendwann mit der Handwerksschmiede haben wir die letzten 5 Jahre eine starke Brand aufgebaut. Wir haben Marketing durchgespielt mit 6-stelligen Budgets im Monat und so weiter und so fort. Wir haben halt aber irgendwann gemerkt, hey, mehr Budget bringt nicht mehr Kunden, und wir nerven eher die Leute. Okay, und irgendwann, wenn du quasi einen gewissen Cap erreicht hast mit deiner Brand, gar nicht mehr Kohle rein investieren zu müssen, dann musst du halt gucken, okay, was kann ich eigentlich noch für uns nutzen? Ja. Ne? Und dann haben wir uns halt entschieden, deswegen haben wir halt auch den Podcast vor anderthalb Jahren gestartet, und zu sagen, okay, die Leute, die wollen mehr von uns hören, und das reicht denen nicht, einfach nur eine Ad zu sehen, wo ich sage, hey, du hast das und das Problem und komm jetzt zu mir, ich kann dir helfen, weil das ist ja sowieso im Internet sehr verrufen,
Absolut.
Wenn die Leute mich nicht kennen, beleidigen sie mich auch. Wenn sie dann aber mal so ein bisschen recherchieren, was dahinter steckt, ist das natürlich nur was anderes. Und dann haben wir gesagt, selber bei uns, hey, Chris, wir brauchen einen Podcast, wir brauchen YouTube-Content, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, so um einfach sich breiter aufzustellen, weil die Brand natürlich jetzt schon stark genug ist. Und jetzt musst du halt auch abliefern. Ja, du musst abliefern mit kostenlosen, wertvollen, also bei uns ist es halt so, wertvollen Input und Impulsen.
Ja.
Und genau aus dem Grund haben wir halt auch diesen Podcast gemacht. Ja, gar nicht, weil ich sage, ja, ich habe hier so wenig zu tun, sondern weil deine Zielgruppe das am Ende auch erwartet. Ne? Ja. Und dann auch, und die schreiben mir ja auch, hey, wäre mal cool, wenn du so einen Gast machst, oder frag den doch mal und so weiter und so fort. Ne? Und das, und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, okay, bei LinkedIn, da geht es mir gar nicht um die Kundengewinnung, sondern eher darum, meine Marke, meinen Namen, die Handwerksschmiede, einfach weiter zu stärken und den Leuten einfach zu zeigen, so, hey, das, was wir machen, ist kein Bullshit, sondern das, was wir machen, kann euch wirklich helfen. Ne? Und das bringt unglaublich viel.
Wie du sagst, also klar, auf LinkedIn, du hast halt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Also du baust deine Personal Brand auf. Ich habe auch schon so coole Kontakte darüber kennengelernt, wo halt geschäftlich nichts bei rumgekommen ist, aber du halt einfach mega viel für dich selbst rausziehen konntest und irgendwo halt coole Persönlichkeiten kennenlernst. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Sehr geil, mega. Mit dir könnte ich noch 3 Stunden labern, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Sag mal, was unterscheidet in deinen Augen so den typischen Chef zum Unternehmer?
Ja, ich würde sagen, so der typische Chef, also wenn wir mal im Handwerk bleiben, ist halt wirklich so der das Handwerk lebt, der das Handwerk kennengelernt hat, der das Handwerk gelernt hat, der baustellennah ist, aber womöglich ferner den Sachen, die in der modernen, neuen Welt halt wichtiger sind, so wie halt Networking, Social Media, eine gewisse Personenmarke aufbauen. Auch Recruiting hat sich ja komplett geändert. Du hast gerade auch gesagt, so früher als Maurer war es schwierig, was zu finden. Und ja, das hat sich ja, wir sind halt in der Arbeitnehmerwelt mehr gelandet, wo es halt schon mehr ist, okay, du musst auf andere Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen. Früher konnten sich die Arbeitgeber halt die Jungs aussuchen, so ungefähr, die Bewerber. Und jetzt halt so, jetzt musst du halt gucken, okay, Geld ist nicht alles, sondern du musst halt schauen, okay, was passt drumherum, was für Benefits, Betriebsfitness, sei es irgendwie dann Firmenwagen, 4-Tage-Woche, Homeoffice, Gleitzeit, geile Arbeitsklamotten, du kannst dein Werkzeug selber aussuchen, wie auch immer, ne? Also ich glaube, dass du viel facettenreicher denken musst als Unternehmer, als typischer Chef.
Ja, auf jeden Fall. Und es hat sich, es wandelt sich halt, weil, also wir haben einen ziemlich niedrigen Schnitt an Alter bei mir im Handwerksunternehmen. Ich glaube, der älteste ist der Gerd. Das ist mein Außendienstler, der ist 45. Ja. Der hat aber mit den Jungs auch kaum was zu tun. Dann komme ich schon und dann, glaube ich, 30, 32, ja. Ziemlich jung dann, ne? Und du, das ist ein Unterschied. Ganz am Anfang hatte ich auch so ein paar Altgesellen und so. Das ist halt auch ein kompletter Unterschied in der Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiterführung mit einem Altgesellen oder mit einem Junggesellen, der Bock hat auf Kommunikation. Der Altgeselle sagt, der Alter, lass mich in Ruhe, ich will meine scheiß Baustelle machen. Ja. Der Junggeselle, der möchte halt gedittelt werden, der möchte Mitarbeitergespräche, der möchte seine Ziele vereinbaren, der möchte auch Ziele erreichen, der möchte immer wieder ins Gespräch kommen, der möchte auch mal gestreichelt werden. Ja. Das ist ja eine komplett andere Methodik, als wenn ich mich erinnere, wie das bei mir in der Lehre war, ja. Also ich wollte nach den ersten zwei Tagen wollte ich nach Hause. Ja. Da hat der Altgeselle mir Druckers hinterhergeworfen, ne? Ja. Hat dich fast verprügelt. Und wenn du was gesagt hast, hat er dich wirklich verprügelt.
Ja.
Kannst ja heutzutage natürlich nicht mehr bringen, ne? Aber das war, ich sag mal so, das war noch Baustelle.
Das war Baustelle, ja.
Ja, ja. Wie ist das bei dir? Du bist 33, hast du gesagt, ja. Ne? Also noch sehr, sehr jung. Schon ziemlich erfolgreich und also Hut ab für das, was du wirklich aufbaust und was du da im letzten Jahr auch gerissen hast. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass du jetzt aus einer Unternehmerfamilie stammst oder Handwerksfamilie, weil ich kenne auch ganz viele, die auch aus solchen Familien stammen und trotzdem nichts gebacken kriegen, ja, sondern du hast diese intrinsische.
Das ist es.
Du hast das in den Augen, also ich sehe dir das auch an, ne? Also du hast das in den Augen, dieses intrinsische, einfach nach vorne zu kommen und geile Arbeit abzuliefern, ne?
Genau, das ist es. Also ich glaube, das bringt ganz viel auf den Punkt, also das, was du sagst, weil klar, es ist cool, Geld zu verdienen, das macht Spaß und das gehört dazu, definitiv, aber so diese Erfüllung habe ich eigentlich zu sehen, produktiv zu sein und irgendwie was zu erreichen, irgendwie nach vorne. Also mich erfüllt es halt. Das war auch so der Kerngedanke der Gründung meines eigenen Unternehmens, zu sehen, okay, diese Erfüllung zu haben. Es funktioniert, das, was du machst, die Vision. Ich habe halt schon seit Ewigkeiten die Vision, wie ein Unternehmen aussehen sollte im Kopf oder wie mein Unternehmen aussehen sollte. Halt dieses Ganzheitliche im TGA-Bereich, das habe ich schon länger im Kopf. Und
was heißt TGA?
Technische Gebäudeausrüstung. Okay. Sorry.
Kein Problem.
Das ist so, das habe ich schon ewig im Kopf, halt so dieses eigene Planer zu haben. Ich kann, wenn du als Bauherr oder als Generalunternehmer anfragst, ich möchte da ein Logistikzentrum bauen oder umbauen, okay, ich plane dir das und ich kann es auch ausführen.
Ach, du kannst das ganze Zentrum auch planen?
Also die TGA, die technische Gebäudeausrüstung, das heißt alles, was irgendwie innen drin mit Elektro, mit Kälte, Klima, Lüftung, Heizung, Sanität, das können wir planen.
Und du besorgst Firmen, die das dann auch umsetzen?
Genau, also Lüftung, Klima, Heizung und Kälte, das machen wir selber, dann haben wir eigene Leute. Vielleicht für einfachere Arbeiten, vielleicht dann Zuarbeitern halt, gerade Leitung verlegen, da haben wir vielleicht noch ein paar Jungs, die uns unterstützen. Mhm. Aber ansonsten, bis auf Sanitär und Elektro, machen wir dann auch die Ausführung selber. Und das ist so die Vision, die ich im Kopf gehabt habe. Und Thema intrinsische Motivation, genau das ist das. Also diese Leidenschaft, diese Passion, was im Kopf zu haben oder in dir zu haben, was zu bewegen, wo dann halt nicht immer nur der rein monetäre Faktor der Antrieb ist, sondern wirklich auch so dieses Gefühl, du gibst den ganzen Tag alles, also du kennst es auch, wenn du startest, auch 7 Tage in der Woche, dann Vollgas zu geben, dann merkst und kommst abends nach Hause, gehst dann trotzdem noch zum Sport irgendwie oder hast trotzdem irgendwie versuchst, so ein gewisses Privatleben halt zu haben, wobei ich von Work-Life-Balance auch nicht viel hatte, sondern bei mir ist halt auch eher Work-Life-Blending, weil ich schon der Überzeugung, wenn du irgendwas balancieren musst, dann ist die Gefahr, was im Ungleichgewicht zu halten, schon groß. Von daher finde ich es halt schon geil, wenn die 18, 12 mehr Stunden, die du halt arbeitest, dann schon auch geil sind und nicht nur das Privatleben dann halt geil ist.
Es fühlt sich ja auch nicht wirklich wie Arbeit
an. Genau, das ist es.
So, ja. Also Work-Life-Balance brauchst du ja nur, wenn du unzufrieden bist mit deinem Job und denkst dir, ja, ich will keine 5-Tage-Woche, eine 4-Tage-Woche, aber das ist, weil du halt keinen Bock auf dein Leben hast.
Ja.
Also, ich werde bei sowas immer sehr, sehr, sehr emotional und
ja.
Work-Life-Balance ist für mich absoluter Bullshit.
Unterschreibe ich.
So, weil das braucht man halt nicht. Also, ich kann's nicht nachvollziehen, tatsächlich.
Ja.
Weil am Ende, egal, also ich war gestern unterwegs, ich war um 7:30 wach, hab dann zu Hause ein bisschen was getan, hab dann hier den ganzen Tag Termine gehabt, Videos gedreht, Podcast gemacht und so weiter und so fort. Und abends hatte mich ein Partnerbetrieb eingeladen zu einer BNI-Veranstaltung. So, hast du Bock, ein bisschen Netz zu werken und so weiter? Ja, klar, bin ich dabei. Dann hat er mich noch spontan gehört, hast du Bock, einen Vortrag zu halten? Ja, klar, bin ich auch noch dabei. Und dann war ich um 10:30 zu Hause. Und dann müsste man ja eigentlich denken, okay, nach einem 15-Stunden-Tag bist du kaputt. Ich konnte gar nicht pennen. Ich war so on
aufgedreht.
Fire. Dass ich dann noch abends anfing zu schreiben und habe dann gestern noch in die Infogruppe bei den CEOs bei uns, bei den Partnern geschrieben, so, hey, am Montag gibt's doch nochmal einen Sondercall zu System und so weiter und so fort. Ne? Das ist komplett scheißegal. Wenn ich halt keinen Bock habe, dann mache ich halt auch mal nichts. Ich muss aber nichts balancieren, sondern es
verschmilzt, ne?
Genau, es ist quasi eins.
Ja.
Ne? Und klar, wenn du Familie hast, Frau und so, muss man das schon irgendwie trennen und auch bewusst. Ich mache halt Dinge, und da hatte ich die letzten 1-2 Tage auch ein paar Gespräche, ich mache Dinge ganz bewusst. Ich mache nichts irgendwie aus dem halben so, ja, ich mache das mal eben, sondern ich mache wirklich Dinge, also wenn ich dann nach Hause komme, lege ich bewusst mein Handy weg, bewusst auf Flugmodus, bewusst Zeit mit den Kindern verbringen und nicht irgendwie mal eben Zeit mit denen verbringen. Ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum viele dieses Gefühl haben, ja, ich muss irgendwie Work-Life-Balance haben, ne? Weil sie nicht die Erfüllung gefunden haben in dem, was sie tun. Sondern die tun es einfach nur, weil sie irgendwie Geld verdienen müssen, weil sie über die Runden kommen müssen.
Weil das die Gesellschaft vermeintlich vorgibt, irgendwie du hast von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten oder so und das ist deine Arbeit. Yeah. Arbeit ist ja an sich auch schon ein sehr negativ belastetes Wort in der Gesellschaft, also teilweise zumindest.
Ja.
Und das fühle ich halt nicht. Also
nee, gar nicht. Macht Bock.
Voll.
Ja, geile Sache. Sag mal, wo willst du jetzt eigentlich noch hin mit deinem Betrieb? Was hast du noch vor? Was ist die große Vision?
Also letztendlich sind das halt gerade noch so Startup-Vibes, die wir haben, weil es ist halt gerade frisch gegründet und dieses, was du gerade gesagt hast, das etwas bewusst zu erleben, da versuche ich gerade auch, das noch mehr zu machen, mir bewusst auch vor Augen zu führen, okay, das ist jetzt nicht der Standard, wie es in den letzten Monaten gelaufen ist, auch, also ich bin sehr reflektiert.
Es wird auch wieder...
Genau, also das schon, definitiv, da so reflektiert und so realistisch bin ich, aber ich versuche das gerade auch so ein bisschen zu genießen, beziehungsweise mich selbst auch so ein bisschen zu reflektieren, okay, wow, wir haben jetzt extrem viel investiert in dem noch nicht mal ersten Jahr. Wir haben viel erreicht, wir haben coole Kunden, wir haben ein sehr, sehr geiles Team, also wirklich geile Mitarbeiter auch in der Zwischenführungsebene, wir haben auch coole Monteure. Also das ist schon sehr gut und nicht selbstverständlich.
Ja.
Und das versuche ich gerade auch bewusst mir so ein bisschen vor Augen zu führen, dass es halt nicht der Standard ist und dass da auch Phasen kommen, wo das halt wieder weniger ist oder ruhiger ist, was dann aber auch dazugehört. Also Ziel für mich ist gerade, okay, also auch wenn gerade viele Aufträge da sind, ich bin jemand, der dann sagt, dann mache ich erst recht Akquise, also dann erst recht Vertrieb, also gerade um, es gibt halt, also ich habe von so vielen im Umkreis auch bei uns gehört, die haben gesagt, okay, wir haben zu viel zu tun gerade, schrauben meinen Vertrieb mal runter, wir haben jetzt zu viel, ja, denen fällt dann meistens erst auf, dass weniger ist, wenn es weniger ist und dann anzufangen wieder, dann hast du das halt,
ist zu spät.
Dann ist es zu spät. Deswegen mache ich durchweg immer Vertrieb, also immer Akquise, immer das Netzwerk hochhalten, also immer wirklich aktiv sein und trotzdem versuche ich jetzt gerade halt die Prozesse aufzubauen. Also das ist so Strukturen, Zwischenführungsebenen, dann die Teams unter sich noch aufzubauen besser. Ich versuche KI jetzt so ein bisschen einzubauen halt noch. Das heißt Baustellenkommunikation. Ich arbeite halt teilweise mit Nachunternehmern, die Die vielleicht auch kurzfristig dann einspringen, die vielleicht auch nicht Deutsch springen. Da gibt es halt echt geile KI-Tools gerade. Mit WhatsApp zum Beispiel in Kombination, dass du halt dann in 30 verschiedene Sprachen in WhatsApp reintippst und bei mir im Büro kommt die Bestellung dann auf Deutsch an, perfekt vorgefiltert in der Liste. Ja. Da gibt es so geile Sachen, da bin ich gerade mit ein, zwei coolen Unternehmen im Gespräch, das werden wir jetzt in der Pilotphase testen. Geil. Also es geht halt jetzt mehr darum, halt Akquise laufen zu lassen, also weiterhin geile Aufträge zu generieren, geile Kunden auch zu listen, also coole Namen auch, dass du halt geile Referenzen aufbauen kannst, du sagen kannst, okay, wir haben von dir und die gearbeitet, cooles Kundenfeedback, um halt auch Social Trust aufzubauen. Und ansonsten, ich will gar nicht der sein, der 100 Mitarbeiter hat. Also das muss ich nicht. Ich will eher lieber jetzt 10 richtig geile Leute haben, als auch vielleicht in der Zwischenführungsebene Leute, die dann halt mehr Verantwortung übernehmen, die auch mehr Geld verdienen dürfen sollen und die dann auch vielleicht auch im Vertrieb beteiligt sind, halt noch eine gewisse monetäre Motivation noch dann dadurch haben. Und dann halt will ich so gucken, das nach und nach strukturiert aufzubauen. Ne?
Das wird automatisch kommen. Mit den 100 Mitarbeitern,
wenn du so weit
hörst. Ja, doch. Am Ende, das ist ja immer das Geilste, weißt du? Also das Bewusstsein zu haben, hey, ich muss das nicht haben, aber ich gebe jeden Tag Gas und ich gehe durch jede Scheiße durch. Das Durchgehen ist ja das Schwierige. Die meisten scheitern ja nicht, etwas anzufangen. Die meisten fangen etwas an, aber dann wird es irgendwann herausfordern. Und dann da wirklich durchzugehen, daran scheitern ja die meisten. Das Game hast du aber schon durchgespielt. Ja,
Und das ist ja Unternehmertum.
Richtig.
Also es gilt ja darum, irgendwie dann ein Problem für eine Lösung zu finden und durch die Scheiße dann durchzugehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr geil. Mega. Was war dein größter Aha-Moment? den letzten Monaten, Jahren. Ich habe noch eine andere Frage, bevor wir das machen.
Ja.
Die Akquise. Hast du einen Außendienstler, Vertriebler oder machst du das jetzt wirklich alles selber?
Also ich habe jemanden, der dieses Wärmepumpengeschäft, dieses B2C-Geschäft macht. Da habe ich jemanden, der macht das extrem gut, also wirklich gut. Der ist technisch fit, der ist aber im Vertrieb auch sehr stark. Also die Mischung ist halt schon selten. Also der kommt aus der Technik, ist aber trotzdem ein guter Vertriebler, kommt bei den Kunden sehr gut an und das funktioniert sehr gut, das hat er. Und ansonsten bin ich halt eher im Projektvertrieb, das heißt, ich brauche nicht 100 Aufträge, also ich brauche nicht 100 Kunden oder 100 Aufträge, sondern wenn ich halt dann einen Auftrag habe, ist der halt sehr, eher vom Volumen her sehr groß. Ja. Weißt du, das heißt, das mache ich dann. Das heißt, mit den großen Generalunternehmern, mit den großen Marken, wie zum Beispiel eBay, das darf ich sagen, zum Beispiel, also da bin ich selbst in den Gesprächen dann halt mit drin. Und die Erstgespräche mache ich komplett. Das heißt, ich treffe die Entscheider, ich mache die Vorgespräche. Ich bin auch im Start des Projekts, in der Kalkulation, in der Phase, wo dann halt das Projekt erstellt wird, bin ich halt mit dabei. Und dann wird das halt langsam an den Projektleiter abgegeben.
Okay.
Der übernimmt es dann und der hält mich dann halt up to date. Also das ist so der Weg. Aber so die Erstgespräche mit den potenziellen Neukunden, das mache ich dann.
Ja, mega geil. Ja, richtig Feuer, Junge. Da steckt noch... Ja, das ist so, mit 33 ist halt noch ein bisschen anders als mit 40 mit mir, ne? Ist so. Mit 33 war ich auch noch ein bisschen anders unterwegs. Man wird halt ein bisschen gemütlicher beim Alter. Das ist einfach so. Keine Ahnung. Geil, Christian. Mega, dass du da warst. Letzte Frage, die ich habe, die steht jetzt auch hier drauf. Wir haben eigentlich hier gar nichts besprochen, was hier drauf steht, aber ist ja nicht schlimm. War trotzdem mega gut. Was war dein größter Aha-Moment als Unternehmer? Was dich bis heute prägt?
Du hattest mich das im Vorfeld auch schon gefragt und ich habe da auch drüber nachgedacht. Also ich habe da in den letzten Tagen auch drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt nicht so diesen einen Moment, der gesagt, okay, wow, jetzt, das ist es so. Es ist ein Prozess. Wenn ich überlege, dass ich meine Ausbildung 2008 angefangen habe und niemand eigentlich gedacht hat, dass ich diese Ausbildung überhaupt bestehe, also der hat zwei linke Hände, wie soll das funktionieren, er kommt aus einer Unternehmerfamilie, aber hat noch nie irgendwie im Handwerk was zu tun gehabt, der hat noch nie mit angepackt und hat ein, zwei
Praktika. Kriegst alles zugeschoben.
Genau, hat ein leichtes Leben und so. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung tatsächlich als Zweitbester abgeschlossen, habe dann meinen Meister als Drittbester abgeschlossen, Betriebswirt dann auch unter den Besten und habe dann halt wirklich gemerkt, alle haben gemerkt, okay, der lebt das. Also ich lebe dieses Handwerk und ich lebe dieses Unternehmertum.
Ja.
Und das ist eine Reise. Also es gab nicht diesen einen Aha-Moment, also
sondern viele Momente, die dich geprägt haben.
Es gab viele Momente.
Also, was du jetzt bist.
Ich kann sagen, ohne meinen Vater und ohne meinen Opa würde ich jetzt hier nicht sitzen, weil ich als kleiner Junge schon bei meinem Opa jeden Sonntag saß und habe mir die Geschichten angehört. wie er mit dem Fahrrad nach Frankfurt gefahren ist, um das geil lernen zu dürfen. Und die Chefs da gesagt haben, wir können dich gar nicht nach Hause schicken. Hier sind noch 70 andere, die den Job lernen wollen. Aber wie sehr willst du halt einen Job erlernen, wenn du 400 Kilometer nach Kriegsdeutschland mit dem Fahrrad fährst? Und das habe ich von meinem Opa, das habe ich von meinem Papa, der das genauso ultimativ will, dieses Handwerk und dieses Unternehmertum. Und da ist die Reise entstanden.
Mega. Eine Sache möchte ich dir mitgeben, weil deine Reise wird auf jeden Fall noch viel cooler und viel größer werden in der Zukunft. Wichtig ist dabei, dass du immer so bleibst, wie du bist, und dieses Authentische, was du hast, das merkt man, also wenn man das jetzt auch live erlebt, merkt man das einfach, dass es auch wirklich ernst ist und authentisch ist und ehrlich ist. Wenn du das beibehältst, dein Leben lang, wovon ich ausgehe, dann wirst du ein super geiles Leben führen, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Es macht mir auch großen Spaß und es hat auch heute großen Spaß bei dir gemacht.
Danke dir. So, wenn du meinen Podcast kennst, mein voriger Gast hinterlässt immer eine Frage hier.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was das ist, tatsächlich. Die stelle ich dir. Passt perfekt eigentlich.
Okay.
Am Ende musst du dann noch eine Frage reinschreiben, ohne dass du sie natürlich verrätst. Welche Entscheidungen würdest du noch einmal umkehren, wenn du könntest? Unternehmerisch. Spannend.
Das ist echt spannend. Ich hätte mir für die Gründung meines Unternehmens, also ich habe halt ein gutes Netzwerk durchweg gehabt und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, aber ich glaube, ich hätte gezielt Leute noch, die ich damals auch schon kannte, die ich jetzt aber noch besser kenne, hätte ich gezielt mehr ins Boot genommen. Worauf muss ich achten? Weil, also, ich will mich null beschweren. Die 9 Monate waren eine wilde Reise und wir haben extrem viel geschafft jetzt. Ich habe geile Leute im Team, geile Leute kennengelernt auch. Aber ich will halt immer mehr. Also, gar nicht finanziell, sondern halt irgendwie immer mehr erreichen. Hätte ich gewisse Leute schon eher mit ins Boot geholt, hätte ich mir ein, zwei Fehlinvestitionen gespart und hätte jetzt auf die Frage wahrscheinlich anders geantwortet.
Ja, geil, mega. Christian, danke, dass du da warst. War mega spannend. Ging auch länger als sonst, sehe ich gerade. Also mega cool. Schön, dass du die Reise auf dich genommen hast. Und wenn dir das gefallen hat, folg uns weiterhin. Du siehst uns und findest uns überall auf den Social-Media-Kanälen. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Podcast, deiner Wahl, TikTok mittlerweile auch. Freeds. Einfach überall findest du die Handwerksschmiede. Ansonsten folgt auch gerne dem Christian bei LinkedIn unter Christian Nordhof. Ja, vernetzt euch. Super geiler Typ. Kann man auf jeden Fall von lernen, auch wenn er noch jung ist. Aber hat schon viel erreicht und da kann sich jeder mal eine Scheibe abschneiden von. Ansonsten danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.